Und jetzt geht es weiter im dritten Teil mit Anja Feldmann. Anja Feldmann ist ja eigentlich Internetprofessorin. So jedenfalls ist sie bekannt. Sie leitet die Arbeitsgruppe Internet Network Architectures an der TU in Berlin und demnächst wird sie am MPI für Informatik in Saarbrücken tätig sein. Und Frau Feldmann spricht über den Nutzen und potenziellen Risiken in der IT-Sicherheitsforschung. Bitte schön.
Ja, auch ich freue mich, hier heute da zu sein. Und die Fragestellung, die ich mir betrachten wollte, ist mehr im Bereich der Sicherheit. Dazu sollte ich aber sagen, dass mein Fokus nicht wirklich die Sicherheitsforschung ist. Mein Fokus ist eigentlich zu verstehen, was tut sich im Internet, wie verändert sich das Netzwerk, was können wir machen, die Sachen zu verbessern. Nur im Internet, eine Sache von denen, die man immer wieder drauf kommt, ist, ja, Angriffe übt es überall, sie sind da. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum Herr Buchmann gesagt hatte, naja, vielleicht kannst du auch mal aus deiner Sicht heraus ein bisschen was zu dem Thema Sicherheit sagen. Das Internet ist ein komplexes System. Alle Leute interagieren miteinander und wir kommen eigentlich heutzutage nicht mehr zurecht, wenn wir kein Internet mehr haben. Sei es das Web, sei es das, was die Kinder machen, sei es die Industrie und mit IoT kommt das Ganze mehr und mehr, Digitalisierung der Industrie, Digitalisierung der Gesellschaft. Ich frage mich nur, ob das Wort Digitalisierung vielleicht nicht mal das Unwort des nächsten Jahrhunderts werden wird. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet Sicherheit einfach? Sicherheit, wenn gewisse Leute gefragt werden und wenn ich in der IT-Sicherheitsvorlesung frage, was ist denn Sicherheit? Was sind denn die drei Haupteigenschaften? Erwarte ich, dass eigentlich jeder mir runterbeten kann, CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Also Vertraulichkeit, dass meine Daten auch nicht irgendwo mitgelesen werden können. Integrität, dass tatsächlich das ankommt, was ich denn eigentlich gesendet hat und dass das jemand überprüfen kann. Und vor allen Dingen auch die Verfügbarkeit und die Erreichbarkeit. Dummerweise vergessen die meisten Leute den letzten Teil, die Availability. Weil wenn ich die nicht habe, kann ich ja meine Daten in die Bank einsperren und sie sind sicher hoffentlich. Bis auf verschiedene Bankeinbrüche. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das heißt, Availability ist durchaus ein sehr wichtiger Teil. Kryptographie, das sind die Methoden zur Verschlüsselung. Da haben wir den Experten Herrn Buchmann hier sitzen. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, reden Sie mit ihm. Es sind Methoden, es sind Algorithmen. Und natürlich gibt es auch da Sicherheitslücken da drin. Und wir brauchen immer neue Kryptographieverfahren. Aber da sind die Hauptprobleme immer die Frage, ja, welche Schlüssellänge brauche ich? Ist das, was ich in, wenn ich jetzt eine Schlüssellänge von 56 habe, was ist in 5 Jahren? In 5 Jahren ist ein Schlüssel mit 56 vermutlich schon längst knackbar. Aber das ist eine Frage der Auswahl, das ist eine Frage der Nutzung. Heute möchte ich eigentlich viel mehr auf das Thema Availability eingehen. Und da in Sachen Verfügbarkeit wird das Ganze eigentlich viel, viel, viel schwieriger. Was habe ich denn da an Tools zur Verfügung? Naja, ich kann meine Firewall aufbauen, um zu sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass alles da durchgeht, was da aus dem Internet herauskommt. Es gab auch mal so Aussagen wie, wenn jemand einen ungepatchten oder einen ganz neuen Microsoft-PC ins Netz hängt, innerhalb von einer Stunde wird er vermutlich gehackt sein. Dagegen kann man sich mit Firewalls wehren, aber das ist, leider müssen die konfiguriert werden, sind wieder Software-Systeme, die können auch wieder gehackt werden. Also auch dort muss man aufpassen. Dann kommen dazu Intrusion-Detection-Systeme, weil ich muss ja irgendwie vielleicht nochmal analysieren, was da sonst noch ist. Das ist eine kleine Kunst, da nutzen die Leute Big-Data-Analysen oder anderen Sachen, aber was das alles genau macht, wie es zu konfigurieren ist, Fehlalarme, naja, so Feueralarme, so um 11 Uhr können halt immer mal passieren, mitten in der Nacht, und wenn das zum 5. Mal passiert, der Systemadministrator, der kümmert sich nicht mehr. Und das ist das ganze Problem dahinter. Das heißt, die Nutzbarkeit dieser Systeme ist nicht einfach und es bräuchte eigentlich viel, viel mehr Forschung in dem Bereich, diese ganzen Tools, die wir zwar zur Verfügung haben, auch sinnvoll einsetzen zu können. Und das Problem ist natürlich auch, das Internet wächst. Das ist das Riesensystem hier. Wir brauchen also Systeme für die Sicherheit, die mit diesen großen Wolken tatsächlich umgehen können. Wie erreichen wir denn das? Wie machen wir ein System, was eigentlich für kleine Sachen gedacht ist, groß? Apropos groß und Angriffe auf Availability. DDoS-Attacken, sie sind da, sie waren da, sie werden immer wieder da sein. Hackers hit dozens of countries. Hier eine DDoS-Attacke auf Pipa, Mitteton, Yahoo, Krebs on Security, DDoS, International, National Internet Defense, Small States on Skirmish Line, alle möglichen Attacken. Das sind nicht nur DDoS-Attacken. DDoS gehen im Prinzip dahin, dass man sagt, ich sende so viel Verkehr, dass der normale Verkehr nicht mehr durchkommt. Es gibt auch andere Fehlerquellen, die dafür sorgen, dass jemand in ein System einhackt, die ganzen Daten des Systems mal gerade verschlüsselt und dann sagt, bitte überweise mir so und so viele Bitcoins, damit ich das Ganze eventuell oder auch nicht freischalte. Das sind ist die sogenannte Ransomware. Das heißt also, Sicherheit ist ein Problem. Sicherheit muss ich natürlich dann gegenüberstellen dem, was eine Sicherheitslücke. Eine Lücke ist im Allgemeinen ein Fehler im Code oder in der Umsetzung oder im Design, der hinterher zu einem Sicherheitsrisiko im Netz oder im Endgerät führen kann. Das heißt also, es geht hier eigentlich darum, um Bugs. Und Bugs können in jedem Teil des ganzen Prozesses der Software stattfinden. Natürlich nicht nur der Software, auch der Hardware. Das heißt also, jeder kleine Bug, der irgendwo mal existiert, kann potenziell ein Sicherheitsrisiko sein. Das heißt, wenn ich das zu einem Extrem nehme, müsste ich sagen, ich muss immer bugfreie Systeme bauen. Das werden Sie nicht erreichen. Irgendwo ist meistens dann doch noch irgendwie eine Lücke. Und darum muss man nicht nur die Fehlerquellen haben, man muss natürlich auch die Risikobewertung machen. Was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt und das natürlich dann mit der Schadenshöhe multiplizieren? Das ist genauso die Frage, wenn Sie ein Fahrrad irgendwo anschließen wollen. Was für ein Schloss verwenden Sie? Ist Ihr Schloss genauso schwer wie Ihr Fahrrad? Oder ist es nur ein ganz einfaches Schloss, weil Ihr Fahrrad so alt ist? Wie sieht das aus, wenn Sie jetzt ein Elektrofahrrad haben, was jetzt nicht nur 500 Euro kostet, sondern vielleicht 4.000 Euro? Was für ein Schloss sollte das haben? Ist das versichert? Und genau solche Fragen gehen natürlich auch im IT-System durchaus einher. Das andere Problem ist natürlich in dieser ganzen Sicherheitsfrage vom Computersystem auch immer, kann ich eigentlich mein Risiko schon versichern? Und dort gibt es bisher sehr, sehr wenige Angebote. Auch eine interessante Fragestellung. Das Problem im Internet ist die Aussage, diese Sicherheitslücke wird niemand finden. Vergessen das. Irgendjemand in dieser ganzen Wolke wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann, wenn es sich um eine publizierte Sicherheitslücke handelt, diese tatsächlich ausnutzen. Auch Aussagen wie, diese Attacke ist viel zu kompliziert, sie wird deshalb nicht passieren, hat sich eigentlich als falsch herausgestellt. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele von Sicherheitslücken an. Es kann natürlich Probleme mit der Krypto geben und der Umsetzung, der Implementierung. Dort hat jemand mal im Linux-Kern einfach mal eine Zeile auskommentiert und damit war SSH plötzlich kaputt, weil die Anzahl der Schlüssel, die noch zur Verfügung standen, sehr eingeschränkt war. Buffer-Overflows treten überall dort auf, wo in relativ maschinennahen Programmiersprachen programmiert wird. Das ist so, dass ich da irgendwie einen Speicher alloziere. In diesen Speicher wird irgendwas hineingeschrieben. Und dummerweise, wenn Sie die Sachen da hineinschreiben, schreiben Sie was Größeres rein, als das, was Sie reinschreiben sollten. Damit überschreiben Sie sich anderen Speicher. Das kann dazu genutzt werden, dass dann das Programm irgendwo anders hinspringt und plötzlich hat jemand, der in den USA sitzt oder in Russland sitzt, irgendwo Zugang zu einem Rechner hier in Deutschland. Kann sehr schnell passieren. Buffer Overflows gibt es fast überall, in jeder Software. Und die Verifikation Tools, die wir haben, sind leider noch nicht gut genug, dass wir all diese Sachen ausschließen können. Cross-Site Scripting, dass Sie auf irgendeine Webseite gehen und dann plötzlich dort Schadcode auf dieser Webseite untergebracht ist, der Ihren Rechner identifiziert. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass es, wenn Leute Webseiten aufsetzen, dass sie sagen, oh, die Leute sollen da irgendwelche Nachrichten hinterlassen können. Und diese speichern wir dann mal ab. Tja, wenn da nicht überprüft wird, dass da kein Skript ausgeführt wird, dass da nichts anderes passiert, dann können halt Informationen von anderen Benutzern, die auf diese Webseite gehen, plötzlich woanders hingehen. Phishing. Jemand sendet Ihnen eine E-Mail und Sie drücken da drauf, obwohl Sie eigentlich wissen, Sie sollten es nicht tun. Die typische Art und Weise, wie man sich ein Virus einfängt, der sich dann weiter verbreiten kann. Probleme in der Konfiguration und in der Wartung. Zum Beispiel die ganze Ransomware, die die Deutsche Bahn mit lahmgelegt hatte für eine gewisse Zeit, kam daher, weil die ihre Systeme nicht geupdatet haben, die Patches, die Sicherheitslücken schließen, einfach nicht eingeführt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage eigentlich, wie kann ich dafür sorgen, dass die ganze Software, die überall verbreitet wird, immer auf dem aktuellen Stand ist und dass alle bekannten Fehlerlücken tatsächlich auch behoben werden. Gar nicht so einfach. Oder andere Probleme, die da auftreten, ist, Leute denken, sie haben ihr System hinter einer Firewall. Das heißt, es sollte von außen eigentlich nicht erreichbar sein. Tja, Pech gehabt. Irgendjemand hat die Firewall abgeschaltet oder irgendwo hat jemand was vergessen oder jemand nimmt irgendwie einen Laptop und packt ihn ins Firmennetz. Dieser Laptop ist in den, hat hier leider ein Sicherheitsproblem. Tja, damit sind Ihre Informationen im Netz. Da kommen natürlich eine ganze Menge an ethischen Fragen rein. Weil wenn wir hier Sicherheitslücken haben, wer darf die eigentlich ausnutzen? Wer darf bis zu welchem Grade zeigen, oh, wir haben hier ein Problem? Darf der Forscher zum Beispiel mal bei Amazon dann eine Cloud übernehmen, um zu zeigen, hey Amazon, du hast da wirklich ein Problem in deiner Virtual Machine? Und damit gewisse Dienste mal offline stellen? Nein, darf er nicht. Aber die Frage ist, bis zu welchem Grade muss er das zeigen können, damit das Ganze dann auch entsprechend veröffentlichbar ist. Wie sieht das aus mit den Geheimdiensten? Die haben da natürlich ein Rieseninteresse daran. Wie sieht das aus mit der Polizei? Die Polizei hat das Problem, dass natürlich die ganzen Kriminellen inzwischen auch alle Tools verwenden. Von WhatsApp über verschlüsselte E-Mail, über diese Geräte hier zum Kommunizieren und die würden natürlich gerne im Prinzip mitlesen, was denn hier ist. Nur dazu müssen sie natürlich auch die Verschlüsselung hier knacken und brauchen damit eigentlich wieder eine Sicherheitslücke, um darauf hinzukommen. Wie sieht das mit dem Militär aus? Darf das Militär eigentlich die Computer des anderen Militärs hacken im Krieg? Dazu mal ein paar Beispiele auch dahinter. Wo wir hier sagen können, Trump behält das Hacking Vulnerability Programm, um dafür zu sorgen, dass hier das US Government entsprechend immer gute Zero Days hat, weil hier diese Art von Zugriffen, damit man hier verschiedene andere Computer hacken kann. Cisco bestätigt, NSA linked Zero-Day-Targets its firewalls for years. Das heißt also, die NSA hat da gewisse Zero-Days, die gegen ihre Firewalls gehen. New leaks prove it. The NSA is putting us all at risk to be hacked. Weil die haben einfach Sicherheitslücken zum Teil zurückgehalten, damit sie selber diese nutzen können, um damit auf verschiedene Informationen zugreifen zu können. Ist das eigentlich noch ethisch? Sollten wir das eigentlich zulassen? Unter welchen Randbedingungen? Wie ist das mit Bug-Bounty-Programmen? Was sind Bug Bounty Programme? Bug Bounty Programme sind Programme von Firmen, die sagen, hey Leute, wenn ihr irgendwo einen Fehler gefunden habt, dann meldet den uns und wir geben euch dann irgendwie eine gewisse Menge an Rewards. Diese Rewards können sein, wie bei Amazon mal eine Kreditkarte, wo ein gewisser Kredit drauf war. Es kann dahin gehen, dass Yahoo T-Shirts ausgeteilt hat. Es kann aber auch so weit sein, dass es da inzwischen Firmen gibt. Ich habe hier mal von Wikipedia den entsprechenden Eintrag geholt, wo es hier eine Information Security Firma gibt, die hier wirklich große Beträge auszahlt dafür, dass hier gewisse Zero-Day-Attacken da zur Verfügung stehen. Das ist richtig Geld. Dürfen zum Beispiel Forscher, die Sicherheitsprobleme finden, jetzt hingehen zu dieser Firma und sagen, hey, ich habe hier einen Fehler gefunden, gib mir 1 Million dafür, dann kann ich erstmal wieder Forschung machen. Und damit gehen sie nicht mehr zur DFG. Ist das legal oder nicht? Ist das eigentlich ein guter Ansatz der Firmen? Weil die Firma hat dadurch natürlich den Vorteil, dass sie vielleicht selber keine Sicherheitsabteilung mehr braucht. Weil sie kann ja jetzt nur im Erfolgsfall im Prinzip den freien Mitarbeitern, die sie hier über das Bug Bounty-Programm bezahlt, hier entsprechend die Probleme abkaufen. Das bedeutet aber auch, dass die Firma damit durchaus weiß, dass sie vermutlich nicht ihre ganze Software nach allen möglichen Sicherheitslücken untersucht hat und sie trotzdem ins Netz stellt und verkauft. Ist das eigentlich ethisch? Ist es eigentlich so, dass wir wirklich die Beta-Tester von aller Software im Internet sein sollten? Eigentlich ja nicht. Und das sind natürlich auch interessante Fragen. Wo liegen Chancen für die IT-Forschung? Die Tatsache, dass natürlich hier Sachen fehlerhaft eingesetzt werden, ist eigentlich nicht ein Problem mit den Resultaten der Forscher. Nur das ist etwas, was immer und immer wieder passieren wird. Sind wir eigentlich als Hammerhersteller dafür verantwortlich, wenn sich jemand irgendwo mit dem Hammer auf den Finger schlägt? Eigentlich nicht. Und das ist natürlich der Grund, wo wir aufpassen müssen. Das ist halt, ist ein Algorithmus per se schlecht? Nein. Kann er missbraucht werden? Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich viel, viel mehr schulen, wie man sinnvoll mit den Tools der Informatik umgeht, um davon sinnvolle Systeme zu bauen. Gleichzeitig brauchen wir allerdings auch Möglichkeiten, um einfach viel, viel mehr der Probleme, die wir im Moment haben, zu verhindern. Das geht davon, dass wir proaktive Verfahren brauchen, um Bugs zu verhindern. Wir brauchen eine sichere Softwareentwicklungsumgebung, Programmiersprachen ohne Buffer-Overflows. Wir müssen unsere Software verifizieren können, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich das tut, was sie tun soll. Wir brauchen gute und sichere Defaults. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie verhindere ich eigentlich den Fehleinsatz von verschiedenen Systemen? Wie konfiguriere ich denn das System in einer Art und Weise, dass Fehler erst gar nicht auftreten? Gleichzeitig brauchen wir reaktive Verfahren. Wir brauchen systematische Anwendungen, um hier für die automatische Verifikation von Systemen und Software. Wir müssen Sicherheitslücken finden. Dazu ist nur das Thema Fuzzing zu nennen, was einfach diese viele, viele Buffer-Overflows finden kann. Wir müssen aber auch im Internet scannen, um zu sehen, wo sind denn Systeme, die fehlkonfiguriert sind. Das heißt, wir brauchen auch irgendwie Tools, um diese Sachen skalierbar zu finden. Das Problem hinter diesen Tools ist natürlich, dass sie auch wieder von den Bösen benutzt werden können. Weil die Bösen benutzen natürlich dieselben Sachen, um die Systeme zu finden, die angreifbar sind. Das heißt, hier haben wir das typische Problem des Dual-Use. Und natürlich benutzen die Schlechten natürlich auch genau dieselben Verfahren wie Fuzzing und andere Sachen, um Buffer-Overflows zu finden. Sie werden sie dann nur für ihre Sinne verwenden. Das heißt also, im negativen Bereich, all die guten Tools, die wir haben, werden natürlich auch von den Leuten ausgenutzt, die dieses Thema hacken wollen. Gut und schlecht. Und auch dort gibt es ja den Begriff des White-Hackers und des Black-Hackers. Der White-Hacker nimmt zum Beispiel Security Audits in verschiedenen Systemen vor, um dann wieder im Auftrag der Firma zu sagen, ja, es ist alles soweit in Ordnung oder nicht. Die anderen, naja, da gibt es halt den Schwarzmarkt. Ich möchte an diesem ganzen System nochmal auf drei verschiedene Komponenten noch hinweisen. Wir haben auf der einen Seite den Programmierer. Die erschaffen die Programme, die Anwendungen. Dann haben wir die Administratoren, die betreiben die Server und die Infrastruktur. Und wir haben die Nutzer der bereitgestellten Systeme. Der klassische Ansatz, wenn man sich mit Sicherheit beschäftigt, ist eigentlich zu sagen, wir fokussieren uns entweder darauf, dass die Programme wirklich sicher sind, oder weil in Sachen Nutzbarkeit fokussieren wir uns auf den Endbenutzer. Wir haben da eine Gruppe vergessen, die Administratoren. Und da müssten wir uns eigentlich viel, viel mehr Gedanken machen. Hier ist mal eine schöne Darstellung, ein Cartoon, den ich im Netz gefunden habe. Data Security. In this corner we have firewalls, encryption, antivirus software, etc. And in this corner we have Dave with human error. Wir haben viel zu wenig Möglichkeiten, die menschlichen Fehler zu verhindern. Ich möchte mal was zu Häufigkeiten von Fehlkonfigurationen sagen. Es gibt zum Beispiel eine Hamburger Klinik, die ihre medizinischen Daten im Netz stehen hatte. Und zwar aus dem Grunde, weil sie eine Backup-Datei auf einem Webserver vergessen hatten. Das nordkoreanische Facebook benutzte Admin als Passwort. Damit waren die Sachen da. Viele Leute hatten für lange Zeit auf ihrem Home-Router das Standard-Passwort. Es wurde nicht geändert. Damit wurden diese Home-Router wunderbar zu einem schönen Botnet zusammengefügt. Das wird uns mit den ganzen IoT-Geräten mit Sicherheit in der Zukunft mehrfach noch wieder passieren. Passwort ändern. Daten des französischen Orange O2-Nutzer waren öffentlich über eine MongoDB erreichbar, weil die Firewall nicht da war. Es gibt jede Menge Industrieanlagen, die ohne Authentifikation übers Internet erreichbar sind. Und ich glaube, wir können im Moment auch glücklich sein, dass die Hacker das noch nicht benutzt haben. Dazu möchte ich mal gerade zwei Beispiele zeigen, anhand von Key-Value-Stores, die zum Teil öffentlich übers Netz erreichbar sind. Was sind Key-Value-Stores? Wir reden immer von Datenbanken und wir reden immer von NoSQL-Datenbanken. Das sind diese Key-Value-Stores. Die sind im Prinzip nichts anderes, als dass ich da irgendwie eine große Hash-Table habe. Das heißt, ich schreibe einen Wert hinein und assoziiere ihn mit irgendwelchen Daten und kann dann nach diesem Wert entsprechend auch auf diese Daten wieder zugreifen. Typische Beispiele davon sind Memcached, MongoDB und natürlich Redis, nicht Dedis. Diese werden fast überall in der Cloud immer wieder benutzt, weil sie wunderbare Zwischenspeicher sind für verschiedene Webservices und andere Sachen. Das Problem ist, es gibt keinerlei Authentifizierung oder Sicherheit, was diesen Zugriff zu diesen Datenbanken angeht. Sondern die Annahme hinter diesen Datenbanken ist, sie werden in einem privaten Netz, in einem privaten Netzbereich benutzt, wo ich dann also keine Authentifikation oder Autorisation brauche. Weil ich das nicht brauche, wenn ich dann diese Sachen, Daten nicht mehr in einem abgeschlossenen System habe, kann es sofort dazu führen, dass ich irgendwie Nutzerdaten veröffentliche. Oder dass weitere Anwendungen darüber natürlich Angriffe machen können, weil da systemimmanente Daten drin gespeichert werden. Jetzt ist die Frage, gibt es solche Fehlkonfigurationen? Wie finde ich die? Und was darf ich dann mit den gefundenen Daten machen? Zum Beispiel für Redis-Server. Hier sehen wir, wie viele Systeme es im öffentlichen Internet gab, zu dem Zeitpunkt, wo wir gescannt haben. Hier sehen wir, dass das 120.000 Systeme sind, bis zu 45.000 Systeme, die einfach mal so frei im Internet verfügbar sind. Nein, wir haben nicht überall geguckt, welche Daten da drin sind. Wir haben die Daten nicht extrahiert. Wir sehen, dass es im Februar 2019 davon eine Bekanntgabe gab, Die Anzahl der Systeme ist nicht drastisch reduziert worden, sondern eher gewachsen. 2015 gab es in der Presse eine öffentliche Demonstration, wie man mit diesen Servern diese Systeme übernehmen kann. Es gab eine prompte Reaktion. Wir sehen, dass es drastisch reduziert wurde. Wir sehen aber auch, dass es danach wieder hochgeht. Memcached ist ein ähnlicher Dienst. Das war auch ebenfalls bekannt im Februar 2015, dass es da Probleme gibt. Hier sehen wir, dass hier im November das Ganze sich drastisch reduziert hat. Hier nicht. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es hier gewisse große Anzahl von Systemen gibt, die da plötzlich dazukommen und die wieder runtergehen. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass die Forscher hier einzelne von diesen Anbietern hier kontaktiert haben. Und manchmal ist es halt ein einziger Systemadministrator, der kontaktiert werden muss, der dann für 10.000, 100.000 Systeme verantwortlich ist, weil das in der Cloud produziert wird. Und wenn der dann das Problem fixt, gehen die Anzahl der betroffenen Systeme wieder zurück. Diese fehlkonfigurierten Systeme lassen sich überall im Netz finden, obwohl sie nicht da sein sollten. Und zwar aus dem Grunde, weil in der Konfiguration, in der Zusammenstellung hier Fehler gemacht werden. Nur weil man diese Informationen veröffentlicht, bedeutet das doch nicht, dass die Leute was tun. Administratoren haben ein verdammt kurzes Gedächtnis und diese Administratoren sind auch nicht unbedingt die höchst qualifiziertesten Leute. Das ist zum Teil das Problem dahinter. Die führen Kochrezepte aus. Das heißt, wir müssen wirklich Tools haben, um diese Sachen zu verhindern. Dazu kommen wir wieder jetzt zu gewissen ethischen Fragen. Was machen wir, wenn eine neue relevante Sicherheitslücke gefunden wurde? Wann muss man an wen diese Informationen veröffentlichen? Wie sieht das mit CERTs aus? Wann darf man an die Öffentlichkeit gehen? Darf man an die Öffentlichkeit erst dann gehen, wenn die entsprechenden Firmen nicht reagieren? Oder wie sieht das Ganze aus? Und hier gibt es immer wieder unterschiedliche Meinungen von verschiedenen Leuten. Einige der Sicherheitsforscher haben es zum Teil versucht, die Sachen an die Firmen zu melden und haben dann so, naja, vielleicht könnte das ja mal interessant sein, wir werden uns das mal ansehen. Und dann gehen sie natürlich an die Öffentlichkeit. Nur wenn die Sachen an die Öffentlichkeit gehen, bevor die Patches deployed sind, dann haben wir wirkliche Sicherheitsprobleme. Wie lösen wir das? Wie sieht das insgesamt aus für die verschiedenen Forschungscommunities? Gibt es da schon gewisse ethische Standards? Einige Sicherheitscommunities haben schon ganz explizite Statements, was die Ethical Considerations angeht, was Veröffentlichungen angeht. If a paper relates to human subjects, analyzes data derived from human subjects, may put humans at risk or might have other ethical implications or introduce legal issues or potential concerns, authors should disclose if an ethics review, IRB approval, das ist die entsprechenden Institutionen, die jede amerikanische Uni haben muss, war schon gemacht wurde und ob die Sachen hier überprüft wurden. Für die Internet Measurement Community gilt auch, Experimente mit Benutzern oder sensitive Daten sollen Respekt für die Privatsphäre etc. haben. Und zwar sind diese Sachen eingeführt worden, weil es da in der Vergangenheit Papers gegeben haben, die die Privatsphäre von Leuten nicht wirklich berücksichtigt haben. In der Measurement Community gibt es auch immer wieder den Ruf, Leute, veröffentlicht eure Daten. Das Problem mit dem Veröffentlichen der Daten ist allerdings natürlich, diese Daten sind für spezifische Zwecke erhoben worden. Wenn andere Leute dann diese Daten zum Teil nehmen, machen sie einfach Mist, weil sie die Randbedingungen nicht respektieren, unter denen die Daten erhoben wurden. Zum anderen ist die Privatsphäre natürlich ein riesengroßes Problem. Und meistens sind es die Leute, die sagen, veröffentlicht eure Daten, die noch nicht mal ihren eigenen Code oder Analysen veröffentlichen. Und das finde ich dann irgendwann erschreckend. In der Community gibt es halt auch so etwas wie, wie geht man um, wenn man Daten sharen will? Wie muss man sich damit auseinandersetzen? Was sind die Issues und die Etikette, die dahinter steckt? Und der Menlo-Report ist eins von den Bereichen, auf denen sich immer wieder gestützt wird. Was muss man oder soll man tun, um den Bug zu fixen? Einige Leute hatten mal die Idee, wenn ich den Bug kenne, dann kann ich ja eigentlich den Bug nutzen, um daraus einen Fix zu schreiben, der den Bug fixt. Darf man das tun? Nein, darf man nicht, weil man weiß natürlich nicht, ob das dann nicht wieder auf dem System, wo man das einpflegen würde, dann irgendwelche Seiteneffekte hätte, die zum Absturz des Systems führen würde. Und wenn das während einer Operation passiert, ist das nicht gerade lustig. Jetzt könnte ich hier noch weitere Fehlkonfigurationen zeigen, aber ich glaube, wir kommen da über die Zeit hinaus. Das, was natürlich allerdings immer wieder Problemquellen für Fehlkonfigurationen sind, Protokolle. Brauchen wir einfache Protokolle, brauchen wir komplexe Protokolle? Machen wir Security by Design oder erlauben wir es auch den Benutzern, Sicherheitsfeatures auszuschalten, nicht zu nutzen? Wie sieht das aus? Die Kultur zu sagen, Administratoren sind die Experten, die wissen schon, was sie tun. Nein. Und auch Zeitdruck muss berücksichtigt werden. Und es ist immer die Frage, was wird mehr geschätzt? Sicherheit oder Features? Und da müssen wir eigentlich dahin kommen, dass Sicherheit wenigstens genauso wichtig ist wie neue Features. Gehen wir nochmal auf die Erwartungen der Nutzer ein. Wir haben dann natürlich die Frage, wie zuverlässig oder wie verfügbar müssen eigentlich unsere Sachen sein? Und das geht nochmal auf CIA zurück, auf die Verfügbarkeit. Das Auto, jeder eigentlich erwartet, dass sein Auto zu 100% funktioniert, nicht? Dass man da morgens einsteigt und es bringt einem einfach von A nach B. Batterieprobleme sind ja inzwischen vergessen. Der Rechner, naja, der kann halt mal abstürzen. Wie sieht denn das mit dem autonomen Auto aus? Wo jede Menge Rechnersachen sind und Computer drin sind. Wie sieht das aus mit der Lebensdauer? Ein Auto? 10 Jahre. Ein Rechner? 2 bis 3 Jahre. Das autonome Auto? Das heißt, wie sieht das eigentlich aus? Wie muss ich diese Systeme betrachten? Wie sieht die Wartbarkeit aus? Wie kann ich hier die Sache weitermachen? Dazu muss man natürlich dieses Ökosystem, Internet, Sicherheit beobachten. Was sind denn die aktuellen Angriffe? Für wie viel kann ich mir denn jetzt wieder gerade den neuesten Angriff einkaufen? Da gibt es unterschiedliche Marktsegmente. Und da ist es halt einfach so, dass die Firmen über ihr Bug-Bounty-Programm zahlen halt einen relativ kleinen Betrag. Wenn ich das Ganze irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkaufe, kann ich viel, viel, viel mehr Geld verdienen. Legal oder nicht. Und die Frage ist natürlich auch, wann und unter welchen Randbedingungen muss wer einbezogen werden und wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Und damit bin ich auch am Ende.
Vielen Dank, Frau Feldmann. Ich habe mir ganz viele Stichworte aufgeschrieben. Mir ist nur aufgefallen, ein Zielkonflikt, glaube ich, gibt es in der deutschen Gesellschaft, und da würde mich Ihre Haltung zu interessieren, der mittlerweile offensichtlich geworden ist und der auch unter Informatikern sehr stark diskutiert wird. Das IT-Sicherheitsgesetz verlangt ja, dass Sicherheitslücken nicht offengelegt werden, sondern dass sie nur anonym gemeldet werden. Die Informatik-Community hat sich ja eigentlich ziemlich eindeutig positioniert und hat dem Staat gesagt, das geht so eigentlich nicht. Ihr müsst eigentlich eine Veröffentlichungspflicht machen, damit die Lücke sofort geschlossen werden kann. Der Staat hat andere Interessen. Wie wird das bei Ihnen diskutiert?
Das ist halt genau das Problem, weil an wen soll man das veröffentlichen? Wie sieht das mit den CERTs aus? Können die dann überhaupt, haben die eigentlich dann die Möglichkeit, diese Sicherheitslücken zu schließen? Es reicht auch nicht, wenn man das natürlich hier nur zum Staat hin kommuniziert, sondern es sind ja meistens internationale Lücken. Das heißt also, wer ist eigentlich dafür rechtlich verantwortlich? Mhm. An wen müsste man denn sowas eigentlich kommunizieren? Mhm. Und Es gibt jetzt natürlich über die CERTs die Sache, dass man die Sachen dort kommuniziert. Man sollte die Sachen an die Firmen kommunizieren, aber halt nicht nur an den Staat. Ich glaube, das ist schon die allgemeine Conclusion, wenn man jetzt fragen würde, wie gehen wir jetzt mit einer neuen Lücke um. Ich bin da nicht die Expertin drin, weil ich habe noch nicht mich persönlich mit zu vielen Bugs rumgeschlagen. Von daher müsste ich dann auch sagen, da würde ich erstmal meine Kollegen fragen, die entsprechende Erfahrung haben.
Ja, wie gut das klappen kann, das hat man ja auch an diesem WPA-Bug gesehen. Da hat ein europäischer Wissenschaftler nach Amerika gemeldet und 3 Tage später erst hat das BSI aus der Presse davon erfahren. Also das hat dann offensichtlich nicht so gut geklappt. Ihre Fragen bitte.
Ja, danke schön für den Vortrag. Ninja Manau vom CISPA in Saarbrücken. Wir werden dann anscheinend in Zukunft zusammenarbeiten. Ja. Ich freue mich. Wir setzen uns mit diesen ethischen Problemen jeden Tag auseinander, überlegen, inwiefern, wenn wir Honeypots deployen, dürfen wir, wenn auch nur zu feingranularen Teilen, an einem DDoS-Angriff teilnehmen, um ihn zu beobachten, um herauszufinden, was für Malware darüber verteilt wird, um herauszufinden, wie agieren die Kriminellen. Was ich sehr schön fand, war, dass Sie gesagt haben, wir sind nicht die Pentester des Internets. Genau das sind wir eben nicht. Und ich bin froh, dass in der IT-Security-Community da die großen Konferenzen tatsächlich positive Anreize setzen, nämlich in der Form eines verpflichtenden IRBs-Approvals der Forschung und auch in der Form, dass diese Low-Hanging-Fruit einfach eine Attacke finden, eine Vulnerability finden und die aufs Internet loszulassen, dass genau das gar nicht mehr akzeptiert wird auf den Konferenzen, sondern erwartet wird, dass dazu Analysen kommen, dass dazu Fixes kommen, wie das Ganze in der Systemarchitektur in Zukunft verhindert werden kann. Und ich denke, das sind gute Beispiele, die auch andere Communities aufnehmen könnten, nämlich indem sie auf den großen Konferenzen genau sowas zur Verpflichtung machen.
Kann ich nur absolut zustimmen.
Noch Fragen, bitte?
Ja, hallo, Ingo Dachwitz, mein Name, Autor bei Netzpolitik. Auch von mir herzlichen Dank für den Vortrag. Auch gar keine Frage, sondern mehr nochmal eine Anmerkung, weil Sie im Hinblick auf die sozusagen Janusköpfigkeit oder den Zielkonflikt des staatlichen Handelns im Bereich Sicherheit vor allen Dingen auf die USA verwiesen hat. Nur nochmal als Ergänzung sozusagen der Blick auf Deutschland. So bekommen wir ja in Deutschland keine klare Antwort dazu, ob deutsche Behörden auch Zero Days horten sozusagen oder einkaufen. Aber was ja klar ist, ist, dass es einen Innenminister gibt, scheidenden zwar wahrscheinlich, aber den gibt, der sagt, es darf keine sozusagen Kommunikation geben, auf die der Staat nicht auf irgendeine Weise einen Zugriff haben darf. Es ist klar, dass es staatliches Hacking gibt in Form von Staatstrojanern, wie das funktioniert sozusagen ohne Zero Days ist eine spannende Frage. Und es gibt jetzt neuerdings eben diese Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITES, unter dem Innenministerium angesiedelt, die eben genau dafür da ist, wissenschaftlich zu erforschen oder mit wissenschaftlichen Methoden, wie verschlüsselte Kommunikation gebrochen oder zumindest angeschaut werden kann. Also die ist jetzt zwar gerade bei der Bundeswehr-Uni angesiedelt in München, aber die Frage, wie man da zusammenarbeitet letztendlich oder ob es da Zusammenarbeit geben wird, zum Beispiel auch mit Nicht-Bundeswehr-Unis, wird ja sicherlich die deutsche IT-Forschung noch beschäftigen. Also einfach nur nochmal, um das Bild zu ergänzen. Da brauchen wir gar nicht in die USA zu gucken.
Mit Sicherheit, und es wird mit Sicherheit etliche Leute geben, die sagen, mit denen werden wir nicht zusammenarbeiten, weil sie einfach für sich ethisch beschlossen haben, das nicht zu tun. Und gerade natürlich auch in Deutschland ist natürlich auch mit dem CCC eine sehr lautstarke Organisation auch, die durchaus auch für die Rechte insgesamt der Benutzer und auch der Gesellschaft als Ganzes und auch der Veröffentlichung pocht. Und auch diesen Teil der Community darf man nicht unterschätzen. Auch da nochmal der Hinweis von meiner Seite.
Vielen Dank. Noch Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite? Bitte schön.
Jetzt tatsächlich eine Frage, die mir noch eingefallen ist. Was unglaublich helfen würde für unseren eigenen Umgang mit dem Auffinden von Sicherheitslücken, sind vielleicht deutschlandweite Standards, was Responsible Disclosure angeht. Einfach eine Einigung der deutschen Community, wie gehen wir damit um, an wen berichten wir damit, vielleicht auch solche Sachen wie das deutsche CERT, die europäischen CERTs werden überhaupt nicht informiert, damit solche Sachen nicht passieren, damit eventuell auch unsere Mitarbeiter und Studenten auf einer sichereren Ebene stehen, wenn sie solche Disclosures machen. Würde sich die DFG, würde sich die Leopoldina dort eventuell engagieren und an sowas mitarbeiten, auf sowas hinarbeiten?
Ich glaube, diese Frage sollte von den entsprechenden Vertretern hier beantwortet werden.
Ich wollte gerade vorschlagen, dass Herr Algöwer oder Frau Friedrich.
Also vielleicht von der DFG-Seite kann man das ganz klar sagen, die DFG ist in dieser Hinsicht keine ausführende Institution. Also so etwas sollte nicht von einem Forschungsförderer übernommen werden. Und ich gehe davon aus, dass das die Leopoldina ähnlich sieht.
Ich glaube, das ist eine Frage, die wir in unserem Komitee sicherlich stellen müssen.
Ich denke.
Also wir sind ja hier da, diese Anregung zu bekommen. Und das wird sicherlich Gegenstand der Diskussion sein.
Ich denke schon, dass auch die DFG damit in der Pflicht ist, auch für die Finanzierung dieser verschiedenen Aspekte eventuell mit daran teilzunehmen. Und das war die Frage. Die Frage ging nicht, ob die DFG es selber macht, sondern es ging, die Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, dazu beizutragen, dass solche Einigung tatsächlich passiert und dass wir da bessere Strukturen bekommen. Das andere, was natürlich auch noch zu erwähnen ist, wir müssen gerade mit dem deutschen Gesetzgeber extrem aufpassen, weil der deutsche Gesetzgeber hat zum Beispiel auch im Bereich der Netzwerktools gesagt, alles das, was dazu gebraucht werden können, zu hacken, darf eigentlich nicht mehr weiterentwickelt werden. Das Problem ist nur, dass auch die Leute, die jetzt zum Beispiel Intrusion Detection Systeme machen, genau dieselben Methoden einsetzen, um wieder die Verteidigung zu schaffen. Und auch da ist der Gesetzgeber, glaube ich, durchaus nochmal in die Pflicht zu nehmen, darüber nachzudenken, wo sind Grenzen, was kann man überhaupt verbieten und verbietet man dann nicht zum Teil zu viel.
Gab es da nicht schon eine Klarstellung vom Gesetzgeber?
Da gab es eine gewisse Klarstellung, aber das ist halt nur eine Klarstellung. Das Gesetz sagt etwas anderes.
Okay, vielleicht ist aber auch die Gesellschaft für Informatik noch ein Ansprechpartner. Ich glaube, die arbeiten auch an Community-Standards in diesem Bereich, bin da aber nicht ganz sicher. Jetzt haben wir den Herrn hier und dann Frau Friedrich nochmal. Oder, okay, alles klar.
Selbstverständlich darf der Eindruck nicht entstehen, dass eine Akademie, auch die Leopoldina, irgendetwas verbieten kann. Also das möchte ich, wir können nur Empfehlungen aussprechen. Und die gesetzlichen Regelungen müssen die Parlamente machen.
Danke für die Klarstellung. Jetzt Ihre Frage, bitteschön.
Genau, Felix Freiling, Uni Erlangen-Nürnberg, hallo. Sie hatten die Rolle von Exploits und den Exploit-Handel mit dieser Firma da klar angesprochen. Da sehe ich, ist ein relativ starker Bezug zu so Non-Proliferationsbestrebungen im Bereich Atomwaffen zum Beispiel, wo halt der Handel mit solchen schädlichen Produkten stark reguliert wird, auch international. Was halten Sie davon, so was Ähnliches auch zu machen mit dem Handel von Exploits, insbesondere Zero Days?
Das Problem ist, dass wir das Ganze ist nicht so ganz so einfach. Und zwar allein aus dem Grunde, wir brauchen Leute, die diese Zero Days finden. Diese Leute brauchen ein Incentive dafür. Und zwar auch ein Incentive dafür, das Ganze halt nicht auf den Schwarzmarkt zu bringen, sondern auf dem offenen Markt. Und von daher ist es vielleicht in gewisser Weise gar nicht schlecht, dass es solche Firmen gibt, die auch diese Sachen aufkaufen, die dann auch dafür sorgen, dass die anderen Firmen diese Probleme wieder fixen. Weil wir haben es hier nicht nur damit zu tun, dass wir hier schlechte Sachen haben, die nicht verbreitet werden müssen oder die nicht publiziert werden sollen, sondern wir brauchen halt auch, dass diese Lücken geschlossen werden. Und dadurch ist das nicht ganz so einfach zu sagen, es darf niemand damit handeln, es darf niemand die Sachen machen. Auch die Polizei braucht in gewisser Weise manchmal die Möglichkeit, Systeme zu hacken oder Zugriff darauf zu gewinnen. Die Polizei sollte das allerdings nur dann machen, wenn sie wirklich einen Gerichtsbeschluss dafür hat. Nur, das ist natürlich pro Land sehr unterschiedlich, wie das wieder gehandhabt wird. In einigen Ländern haben wir Rechtsstaatlichkeit, in anderen Ländern nicht. Und das ist gerade das Problem, wo dann wieder hier wir in einem ethischen Dilemma sind. Und diese Sachen müssen sich sortieren über die Zukunft. Als Techniker können wir sagen, was möglich ist. Wie dann die Gesellschaften damit umgehen, ist eine gesellschaftliche Diskussion. Und die können wir als Techniker auch nicht vorwegnehmen. Und gerade darum, denke ich, sitzen wir gerade hier zusammen. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort hier.
Ja, vielen Dank dafür. Haben Sie prima gemacht. Das Essen wartet auf Sie. Ich darf allen drei Referenten der ersten Session für die interessanten Vorträge danken und denke, dass Sie jetzt, wenn Sie sich dann gestärkt haben, auch Lust haben darauf, die zweite Session mitzuerleben. Und ich würde Sie dann bitten, dass Sie um 14 Uhr sozusagen wieder einsatzbereit hier sind. Bis dahin guten Appetit.